Die Länderspielpause, wenn ich meinen Jungs ein Zeugnis ausstellen könnte, dann würden sie eine 1 bekommen. Es war unfassbar, wie sie trainiert haben in diesen 2 Wochen, ja, mit einer Intensität, mit Engagement, mit Elan. Habe ich selten bei einer Mannschaft gesehen. Gute Stimmung innerhalb der Mannschaft.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Wir haben heute eigentlich nur ein Thema von euch und das ist auch das Thema, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert momentan, und das ist die Entlassung vom Cheftrainer Stefan Leite und dem Co-Trainer André Mertovic. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen emotional diesmal, aber trotzdem denke ich, dass euch das Thema heute sehr interessieren wird, deswegen bleibt bitte dran. Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Ist heute alles ein bisschen anders als sonst. Wir sind jetzt zwar wieder zu dritt, also ich bin der Marco, ich habe den Martin dabei und den Bene. Momentan sind wir aber nicht wie sonst alle einzeln in getrennten Räumen, sondern ich sitze heute zusammen mit dem Martin in Ingolstadt und wir haben den Bene aus dem bayerischen Hinterland irgendwo bei Augsburg oder so zugeschaltet. Aber ich habe super Nachrichten für euch, der Bene hat heute perfektes Internet. Und der Wiener hat ein super Mikro, also ich glaube, ihr könnt euch da einiges Tolles gefasst machen. Es ist nicht nur das anders, ihr habt es ja schon gerade gehört, wir haben ein bisschen anderes Intro heute. Also der ein oder andere kennt es ja wahrscheinlich, das war die Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel, als unser zu diesem Zeitpunkt noch Cheftrainer Stefan Leite die Länderspielpause vor dem Bochum-Spiel bewertet hat und einfach nur alles hervorragend und toll gesehen hat. Und ich glaube, ihr wisst alle, wie das Spiel in Bochum ausgegangen ist, und das Ganze mündete heute, wir nehmen nämlich einen Tag nach der Heimspielniederlage gegen St. Pauli auf. Und heute Vormittag kam die Nachricht des Vereins, dass sich der FC Ingolstadt von Stefan Leite und André Mijatovic mit sofortiger Wirkung trennt. Und wir werden wohl in den nächsten Tagen einen neuen Cheftrainer vorgestellt bekommen. Also wir nehmen heute an dem Samstag auf. Es gibt Gerüchte, dass schon am Sonntag ein neuer Trainer vorgestellt werden sollte. Aber es kann deswegen gut sein, wenn ihr uns hier hört, dass wir schon längst einen neuen Trainer haben. Und wir hier vielleicht noch ein bisschen über einen neuen Trainer spekulieren, ihr aber den neuen Trainer schon längst kennt. Und aus diesem Grund wird eigentlich unsere heutige Folge sich primär um diesen Trainerwechsel drehen und die Gründe für diesen Trainerwechsel. Und deswegen würde ich eigentlich auch ganz gerne damit anfangen, dass wir mal darüber reden, ja, wie steht ihr beide, die ihr bei mir seid, zu diesem Trainerwechsel. Und letzte Folge haben wir noch drüber geredet, ich war eh schon ja, nicht ganz so zufrieden, das kann ich mich wahrscheinlich daran erinnern, und war eh nicht der größte Leite-Fan, aber Martin hat natürlich aus verschiedenen Gründen, die auch sehr nachvollziehbar sind, schon immer noch auf die Wende gehofft. Und deswegen, Martin, würde ich dir gerne die Frage stellen, wie siehst du das jetzt? Wir hatten 4 Spiele. Hat sich deine Meinung zu Leite geändert? Wie siehst du jetzt die Entscheidung, dass wir uns doch von Leite getrennt haben?
Ja, je öfter wir jetzt im Vorfeld das Intro uns reingezogen haben, desto besser geht es mir damit. Ja, ich bin da zwiegeschalten. Also einerseits auch ein bisschen froh, dass das Thema vielleicht jetzt einfach beendet ist, weil sich es einfach, glaube ich, die letzten Spiele jetzt auch einfach angedeutet hat, dass das irgendwie so ein Fass ohne Boden ist und einfach irgendwie kein gutes Ende mehr nehmen kann, glaube ich. Insofern vielleicht ganz, ganz gut, dass das Argument, das bei vielen ja, an erster Linie immer kam, der Trainer, was einfach ja, so standardmäßig im Fußball vielleicht auch ist, jetzt einfach halt vom Tisch ist und jetzt noch mehr die Mannschaft einfach gefordert ist, weil ich bin weiterhin der Meinung, dass es nicht rein am Trainer liegt. Andererseits zählt, was ich letzte Folge gesagt habe, weiterhin. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir halt einfach nicht jedes Jahr den Trainer rauswerfen müssen. Und ja, es war quasi halt ein verlorenes Jahr jetzt, was wir hatten. Wir stehen wieder da, wo wir vor einem Jahr gestanden sind. Und die Stimmung, die wir nach dem Abstieg quasi hatten, diese Aufbruchstimmung, auch einer der Top-Kandidaten in der Liga zu sein, die wird jetzt mehr und mehr, wird der FC Ingolstadt wieder zu einem normalen Zweitligisten, sage ich mal. Und das hat natürlich dann auch langfristig Einfluss, glaube ich, auf den Verein.
Ich denke, dass das generell natürlich das ist auch eine Frage der eigenen Einstellung irgendwo ist. Also wir sind uns ja da eigentlich einig, dass wir auch nicht wirklich die Ambitionen haben, unbedingt mit dem FC Ingolstadt in der ersten Liga zu spielen. Also ich kann zumindest für Martin und mich reden. Und deshalb habe ich auch irgendwie kein Problem damit, dass jetzt wir jetzt ein normaler Zweitligist sind. deswegen spreche ich auch gern von einem verlorenen Jahr, weil es sportlich verloren war, aber es ist natürlich immer die Frage, was hat man verloren? Also wir stehen natürlich jetzt momentan immer noch da, ist es okay sportlich, wo wir stehen. Wir werden aller Voraussicht nach, und da bin ich fast eigentlich von überzeugt, diese Liga locker halten, weil der Kader, den wir haben, einfach extrem stark ist. Also haben wir natürlich ein Jahr gehabt, in dem wir jetzt keinen Fortschritt gemacht haben, auf jeden Fall deswegen. Aber zum anderen ist es natürlich, auch das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, da habe ich das Gefühl, wir haben zu spät reagiert. Ich hätte am Ende der Saison eigentlich schon längst Leite gehen lassen, und wir haben eigentlich letztes Mal ja schon weit und breit darüber geredet, über deine Beweggründe. Also dass du natürlich sagst jetzt ganz gern Konstanz im Verein, du hast eine Identifikationsfigur im Verein. Und das ist natürlich jetzt irgendwo doch kläglich gescheitert. Also ich muss einfach sagen, ich kann mir selber auch nicht vorstellen, dass es in näherer Zukunft wieder so ein Versuch des Vereins geben wird, also eine interne Lösung zu finden als Cheftrainer, dass man sich jetzt eben sagt, ich will einfach mal irgendeinen Namen, Marvin Martin würde sich natürlich da irgendwo jetzt in dieser Reihe anbieten, dass es halt irgendwann mal an den Punkt kommt, dass eben auch dieser Ex-Kapitän vielleicht der nächste Trainer werden würde. Aber ich kann mir eben jetzt auch gut vorstellen, dass sich Verein das jetzt erst recht zweimal überlegt, ob man diese interne Lösung nochmal versucht, weil man ist, auch vor allem was jetzt die Stimmung im Umfeld des Vereins angeht, da natürlich schon, ja, wirklich irgendwo auf die Schnauze geflogen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, auch wenn ich es mir irgendwie wünschen würde, in Zukunft, zukünftig eine Möglichkeit für uns sein kann, dass wir das nochmal versuchen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also wie auch immer das in Zukunft ist, das glaube ich, wäre jetzt ein bisschen müßig zu spekulieren, weil das einfach auch viel davon abhängt, wer ist der neue Trainer, wie erfolgreich wird der neue Trainer sein. Man hat ja zum Beispiel gesehen, welche positive Entwicklung dabei sein kann, wenn es läuft wie unter Hasenhüttl. Wenn absolut positiver Aufwärtstrend zu sehen ist. Ich meine, diesen Trend, das mit dem Aufstieg und das dann 2 Jahre in Folge Bundesliga gespielt wird, der war ja, als Hasenhüttl angefangen hat, auch nicht abzusehen. Insofern glaube ich, sind diese Spekulationen einfach zu verfrüht. Aber so hart es ist, meiner Meinung nach hat sich die Trainerentlassung angedeutet, weil für mich einfach auch gerade in den letzten Spielen keine Entwicklung zu sehen war. Wir hatten kein Spiel, das über 90 Minuten vollends der FC dominiert hat, beziehungsweise wo man sagen kann, dass der FC über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Es waren immer mal einzelne Fragmente, wie zum Beispiel das Tor zum 3-1 gegen Aue, das sage ich, das war sehr gut herausgespielt. Das waren Szenen, die man häufiger hätte sehen wollen, dass nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnell gekontert wird und der Angriff sauber über 2-3 Stationen ausgespielt wird und dann zum Torabschluss oder zum Torerfolg auch führte. Meiner Meinung nach hat der FC ja auch in viel zu vielen Spielen viel zu einfache Gegentore bekommen, sei es zum Beispiel gegen Aue das 1-1, was ja relativ slapstickreif war, auch wieder gegen St. Pauli das 0-1, das darf einfach so nicht fallen. Da es kommt ein einfacher Ball aus dem Mittelfeld heraus, der aber komplett kerzengerade auch nicht mit viel zu viel Druck kommt, das heißt, man kann auf den Ball reagieren und dann hatten wir schon wieder so Abstimmungsprobleme, diesmal zwischen Torwart und Innenverteidigung. Und das zieht sich halt wie ein roter Faden durch. Und vor allem, was dann auch noch auf der anderen Seite ist, offensiv habe ich für mich auch keine Entwicklung gesehen. Weil die Tore, die gefallen sind, vor allem über Standardtore beziehungsweise nach Standardsituationen herausgefallen sind.
Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, was Martin eben gesagt hat. Und da gebe ich mir auch total recht. Also du sagst ja klar, es liegt nicht nur am Trainer, definitiv nicht. Also viele Dinge, die wir jetzt da gesehen haben in letzter Zeit, die würde ich natürlich auf jeden Fall dem Trainer auch irgendwo zuschieben. Einfach Situationen, denen ich aus meiner Sicht, es ist natürlich immer schwierig, ich kann natürlich jetzt ex post immer schlau daherreden, aus meiner Sicht nicht richtig reagiert waren, nicht richtig aufgestellt waren etc. Aber man sieht auch vor allem in den letzten Spielen einfach viele, viele, viele individuelle Fehler oder auch unnötige Aktionen, die man dem Trainer natürlich nicht zuschieben kann. Also ich würde da auch einfach gerne mal solche Sachen, individuelle Fehler jetzt von Marco Knaller im letzten Spiel, in dem er halt einfach zu spät rauskommt, da kann der Trainer nichts für. Und dann auch diese beiden gelb-roten Karten von eigentlich sehr erfahrenen Spielern mit Cavao und Kerschbaumer in den letzten beiden Spielen. Das sind natürlich Situationen, die sind einfach unnötig. Also holen sich erfahrene Spieler zwei unnötige gelbe Karten, mit denen man natürlich der Mannschaft auch keinen Gefallen tut. Und da kann dann der Trainer irgendwann auch so viel reagieren und wird sich darauf einstellen, wie er möchte. Wenn die Spieler so viele individuelle Fehler bringen, muss man da natürlich auch von ausgehen, dass es nur durch den Trainerwechsel nicht alles besser wird.
Ja, also ich sehe das auch so, weil es hat teilweise echt tatsächlich an den Basics gefehlt in manchen Spielen. Das kann dann nicht nur der Trainer sein für mich. Andererseits, gerade wenn ich mir irgendwie das Bochum-Spiel angeschaut habe und ich war da vor Ort und habe irgendwie schon beim Auf den Platz gehen oder in den ersten Minuten, da war noch nicht mal diese Elfmeter oder so erreicht, hast du schon irgendwie gemerkt an der Körpersprache oder so, die sind gar nicht da. Und das ist einfach dann auch so ein Punkt wieder, klar, das fällt dann wieder auch aus meiner Sicht auch auf den Trainer zurück. Einerseits aus dem inneren Antrieb eines Spielers heraus, ich muss einfach bei dem Spiel in der Woche voll da sein. Aber andererseits ist halt auch Aufgabe des Trainers, die Mannschaft voll einzustellen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die an dem Tag irgendwie auf dem Platz waren. Die waren vor allem in den ersten Minuten völlig, völlig hinten dran. Die sind in keinen einzigen Zweikampf gekommen.
Gerade wenn ihr jetzt diese Sache wie eine gelbe rote Karte angesprochen habt, die mega unnötig war. Ja, das war die gelbe rote Karte von Kerschbaumer gegen St. Pauli. Und die hat sicher auch das Spiel beeinflusst. Denn die Wahrscheinlichkeit wäre sehr, sehr hoch, dass dieses Spiel einfach dem Spielverlauf nach zu urteilen unentschieden ausgegangen wäre. Und dann wäre man jetzt vielleicht nochmal in einer anderen Situation gewesen, wo man gesagt hätte, ja, wir warten das Spiel gegen Köln ab. Aber die andere gelb-rote Karte von Galvao, die fällt für mich fast überhaupt nicht mehr ins Gewicht als gelb-rote Karte, weil nach so einem Spielverlauf mit 3:0 hinten in Bochum hat die jetzt auch nicht mehr den ganz großen Ausschlag gegeben. Klar, er fiel dann der FC noch mehr in sich zusammen und es sind viel zu viele wieder einfache Gegentore gefallen und das Spiel, ob man ein Spiel 3:0 oder 6:0 verliert, klar ist das dann was anderes, weil ein 6:0 einfach auch die höchste Niederlage in der Zweitligasaison war. Aber für mich war auch erschreckend und bezeichnend, wie sehr man in den ersten 20 Minuten in Bochum, und man muss es leider so sagen, untergegangen ist. Da stand der FCI zu keinem Zeitpunkt auf dem Platz. Man kam nie ins Spiel. Es war einfach auch keine Reaktion zu sehen.
Das ist auch, also mal kurz noch auf die gelb-rote Karte. Ja, da hast du natürlich recht. Also das Spiel war eigentlich de facto verloren mit dem 3:0. Aber auch, ich möchte natürlich auch so einen Spieler wie Galvao, der für uns Stammspieler ist und eigentlich eine wichtige Stütze, wenn er dann richtig funktioniert, natürlich auch im nächsten Spiel aufstellen können. Und ich muss erst recht dann mir keine gelb-rote Karte einholen, komplett unnötig, wenn ich ja weiß, ich habe ein wichtiges Spiel vor der Brust in der nächsten Woche und ich muss dann eben da volle Leistung bringen. Und vor allem ein Spiel, von dem ich dann vielleicht denke, es ist verloren, wenn ich davon reden kann, dann sollte ich mir erst recht keine gelb-rote Karte einholen, wenn ich mal einfach auf das nächste Spiel achte. Und das andere, was du gerade auch schon gesagt hast, wo Ball gerade geredet hat, ist das in Bochum, von der ersten Minute diese Mannschaft nicht auf dem Feld stand, also nicht geistig anscheinend nicht wirklich da war. Und an der Stelle muss ich mich natürlich dann fragen, wir haben es gerade im Intro nochmal gehört, Leitl erzählt weit und breit darüber in der Pressekonferenz, wie toll die Mannschaft sich gemacht hat, wie super trainiert wurde, wie gut sie sich vorbereitet haben. Und da frage ich mich natürlich an diesem Punkt schon, wie kann das passieren? Also da muss ja irgendwo eine Fehleinschätzung eingelegt haben, weil natürlich hat eine Mannschaft mal einen schlechten Tag. Es kann immer mal sein, dass es irgendwas nicht richtig läuft, aber diese hundertprozentige Abweichung zwischen der Trainereinschätzung vor dem Spiel, dass alle super trainiert haben, alle super dabei waren, alle total Bock drauf haben, dieses Spiel zu gewinnen und dann diese unglaublich desolate Leistung von der ersten Minute an in Bochum. Natürlich kann man sagen, nach 4 Minuten wurde ihnen durch den Elfmeter irgendwie vielleicht das Genick gebrochen. Aber irgendwie ist die Diskrepanz für mich da einfach viel zu groß.
Ja, also für mich ist das auch, oder wurde auch an der Mitgliederversammlung diese Woche angesprochen, dass dieses alles, was teilweise auf Pressekonferenzen oder in der Zeitung gesagt wird, also völlige Worthülsen sind und dass du dem Ganzen nicht nur, ja, wie es halt im Fußballgeschäft üblich ist, du weißt, da steckt nicht so viel dahinter oder so, das ist geschönigt, aber das ist teilweise, werden die Leute damit verarscht, so kommt es mir vor. Und das ist eigentlich schon ein Schlag ins Gesicht, meines Erachtens für die Fans. Das kann so nicht sein. Was das Bochum-Spiel jetzt nochmal angeht, ich finde, wahrscheinlich können wir ganz froh sein, dass es halt in der Höhe auch geendet ist, weil es den Prozess ein bisschen verstärkt hat. Wenn wir vielleicht nochmal über die Günstigkeit des Zeitpunktes sprechen wollen, irgendwie der Trainerentlassung jetzt, also bin ich etwas überrascht, dass man den Trainer trotzdem jetzt rauswirft. es steht am Dienstag das nächste Spiel an. Das ist aus meiner Sicht wieder eine absolute Kurzfristhandlung, wo man sich jetzt von der Unruhe im Umfeld leiten lässt. Aber vielleicht kommt man auch nicht aus. Klar, es ist keine leichte Entscheidung, die man treffen muss. Aber mir kommt so vor, als wäre da jetzt wieder jemand eingeknickt. Und das halt ein paar Tage, nachdem man irgendwie sagt, wir lassen uns nicht von Emotionen leiten nach einem 6:0 in Bochum.
Okay. Das ist auch schwer. Sorry, Bene, ich muss kurz nochmal einhaken, weil das ganz lustig sehen muss. Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, dass man sich von den Emotionen leiten lässt in dem Moment, also von den Emotionen von außen auch irgendwie, also dass man sich von dem Druck von außen leiten lässt, nachdem kurzfristig, also nach diesem 6:0, bei dem ja viele davon schon sehr überzeugt waren, dass es vorbei ist. Natürlich war es das erste Spiel nach der Länderspielpause, aber man hat natürlich trotzdem gedacht, okay, 6:0, jetzt wird reagiert und der Trainer wird rausgeschmissen. Danach stellt sich der Verein hin, was vollkommen legitim ist natürlich, und gibt dem Trainer Rückendeckung. Das finde ich natürlich auch charakterlich okay und gut, dass man dem Trainer in dieser Situation eine Rückendeckung gibt. Allerdings verstehe ich dann zu keinem einzelnen Punkt, wie man nach einem Spiel gegen St. Pauli, das ja also kein gutes Spiel war, aber nicht so schlecht wie die Spiele davor und am Ende dann so halbwegs unglücklich verloren wurde, das hätte einfach nur 0 ausgehen können, warum man dann sich hinstellt und sagt, wir haben die sportliche Entwicklung betrachtet und sind zu dem Schluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Trainer zu entlassen. Es ist nämlich wirklich einfach ein schwieriger Zeitpunkt, wie du es gerade sagst. Wir sind in der englischen Woche, am Anfang der englischen Woche, wir haben 3 Tage Zeit zwischen den beiden Spielen, bevor eben das nächste Spiel anfängt, und entlassen jetzt den Trainer. Und ich denke nicht, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Trainer zu entlassen. Wir hatten viele richtige Zeitpunkte, wenn man das gewollt hätte, den Trainer zu entlassen. Es war jedes Mal eine Entscheidung, die man treffen kann, den Trainer zu entlassen oder eben auch nicht. Aber ich finde nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Trainer zu entlassen. Und ich sehe es da ganz ähnlich wie du, weil ich mir denke, das erste Mal, seit Leitl im Amt ist, hat man im Stadion diesmal Forderungen zum einen natürlich auch zur Entlassung des Trainers, aber generell negative Äußerungen in Richtung des Trainers gehört. Es gab Pfiffe schon vor dem Spiel gegen Leitl. Es gab deutliche Unmutsbekundungen nach dem Spiel. Und ich hatte auch wirklich stark das Gefühl, wie du es jetzt eben auch sagst, dass diese Entscheidung nicht nur sportlich getroffen wurde, sondern dass einfach in der Richtung, zumindest in einem Teil, dieser öffentlichen Druck, der jetzt eben auch im Stadion und nicht nur in Social-Media-Kanälen, die ja meistens irgendwo anonym sowieso meistens negative Stimmung verbreiten, sondern eben auch diesem Stadion-Druck Genüge getan wurde und deswegen wurde der Trainer jetzt entlassen. Also wir hätten ihn vorher entlassen können, wenn wir das wollten. Das wäre immer okay gewesen. Jetzt finde ich den Zeitpunkt schwierig und ich sehe es eben nicht so, dass jetzt der sportliche Punkt ist, den Trainer zu entlassen, sondern jetzt ist der Punkt, in dem der Unmut zu groß ist, um weiter darüber hinwegzusehen, dass die sportlichen Erfolge ausbleiben.
Zum Zeitpunkt der Trainerentlassung vielleicht jetzt nach dem Spiel gegen St. Pauli. Klar kann ich da eure Argumente verstehen oder kann ich sie absolut verstehen, dass man sagt, das ist dann jetzt ein wenig komisch, weil das St. Pauli-Spiel an sich selbst sicher kein absoluter, alles entscheidender Grund ist, den Trainer zu entlassen. Aber es hat sich halt auch über die letzten Spiele angedeutet. Das war für mich so ein bisschen die Problematik. Denn wenn man auch sagt, also vorher haben wir über die roten Karten gesprochen, was halt ich so auch sehr kritisch gesehen habe, beziehungsweise wo ich mir gedacht habe, was ist da los in der Mannschaft oder im Prozess zwischen Mannschaft und Trainer. Gerade in Auswärtsspielen kam man in der ersten Halbzeit teilweise nie zur Geltung, kam nicht richtig auf den Platz. Das war weder in Paderborn so, noch in Magdeburg und vor allem nicht gegen Bochum. Und das ist für mich halt auch so eine Entwicklung, die sich wie so ein roter Strich durchgezogen hat. Und dann war es halt auch so, klar, gab's dann auch Problematiken mit Umbruch und dann zum Beispiel vor dem ersten Spiel Schröck, der dann kurzfristig aufgrund einer privaten Geschichte nicht spielen konnte, dann kamen Verletzungen dazu. Aber für mich hat sich in den letzten Spielen auch keine absolute Formation herausgebildet, beziehungsweise keine Spielidee, wo man gesehen hätte, es wäre peu à peu und schon langsam ein Trend nach oben sichtbar. Und was dann jetzt für die verantwortlichen Personen den letzten Endes ausschlaggebenden Grund gegeben hat, das kann ich auch nicht sagen, ob es eventuell Sachen aus dem Umfeld waren. Ich kann nur so viel dazu sagen, auf Sky hat man auf jeden Fall die negativen Gesänge aus dem Stadion gehört, Aber was dann der ausschlaggebende Grund war, da seid ihr einfach viel besser dran.
Also was du sagst, das ist, sehe ich genauso. Also du sagst ja gerade schon auch dieses Spiel in Paderborn, dieses Spiel in Magdeburg, dieses Spiel in Bochum, da gibt es einfach viele Parallelen. Und eins, was mich jetzt in letzter Zeit wirklich irritiert hat, ist, wir waren ja auch bei der Mitgliederversammlung jetzt am Donnerstag und dann hat sich auch Angelo Vier hingestellt und dieses 6:0 in Bochum nochmal als den Ausrutscher und den Worst Case, dieses eine Spiel, das wirklich so richtig schlecht war, herausgestellt und auch da nochmal versprochen, dass das nie wieder passieren wird, was im Saal doch für einiges Gelächter gesorgt hat. Aber ich muss sagen, wenn das wirklich ernst gemeint ist, also wenn die sportliche Führung das wirklich so sieht, wie es da gesagt wurde und das nicht auch wieder eine Worthülse war, dann finde ich das sehr, sehr bedenklich, weil für mich war das Spiel in Paderborn, das Spiel in Magdeburg und das Spiel in Bochum eins. Diese ersten 45 Minuten in allen drei Spielen waren unterirdisch und der einzige Unterschied ist, dass Bochum uns eiskalt bestraft hat, Magdeburg und Paderborn das eben nicht getan haben. Und da und die beiden, Magdeburg und Paderborn, haben uns einfach wieder ins Spiel zurückkommen lassen. Magdeburg haben wir noch einen Punkt rausgeholt. Paderborn wurde das Spiel am Ende zumindest auf dem Papier noch sehr knapp. Und Bochum hat uns einfach nur komplett auseinandergenommen. Und wenn das wirklich so wahrgenommen wurde von der sportlichen Leitung, dass dieses Bochum-Spiel außergewöhnlich schlecht war, dann frage ich mich doch wirklich, wo da irgendwann diese Selbsteinschätzung geblieben ist, weil das finde ich schon alles extrem schlecht vor den Auswärtsspielen. Ja.
Also ich glaube, was das Thema angeht, handelt es sich tatsächlich auch nicht um eine Worthülse, sondern die haben das selbst geglaubt, so kommt es mir zumindest vor. Also ich war auch an den Zäunen jetzt in Bochum und gegen St. Pauli gestanden, um so ein bisschen mitzukriegen, was die Spieler sagen und so weiter. Und man hat so wirklich selbst das Gefühl, ja, die glauben das wirklich selber. Und auch was der Leitl nach dem Paderborn-Spiel zum Beispiel gesagt hat, ja, das Spiel war, nachdem wir aus der Kabine raus waren, wieder abgehakt. Ja gut, wenn man sowas sagt, dann kann man natürlich auch wenig, glaube ich, aus seinen Fehlern lernen. Und das muss man sich halt fragen. Vielleicht sollten wir auch nochmal irgendwie so ein bisschen drüber sprechen, wie sich die Spieler gestern und auch im Bochum verhalten haben. Das fand ich nämlich auch ein bisschen bedenklich. Auch natürlich, wie sich der Trainer verhalten hat. Vielleicht
sollten wir da was. Okay, definitiv gerne. Also ich muss sagen, ich war leider nicht in Bochum vor Ort. Deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen, wie sich die Spieler in Bochum verhalten haben. Ich weiß nicht, ob wir mit Bochum anfangen sollen, dann müsstest du nochmal übernehmen und danach können wir gerne über das Spiel gestern reden.
Ja, also es deckt sich ziemlich. Also ich würde da jetzt gar nicht auch auf einzelne Situationen oder so zwingend eingehen, aber also ich finde es ja grundsätzlich positiv oder ich bin dann sehr ein Verfechter davon, dass das Spieler zum Zaun kommen und sich den Fragen oder dem Unmut auch einfach stellen. Ich meine, mir würde es gefallen, wenn das eben unabhängig vom Ergebnis passiert. So, dann würde es sich vielleicht auch einfach in der Situation einfach wieder ein bisschen ausgleichen, weil man weiß, okay, man redet in guten wie in schlechten Spielen einfach so ein paar Takte miteinander. Vielleicht bin ich da aber einfach irgendwie auch ein bisschen zu fußballromantisch unterwegs. Aber was mich extrem gestört hat jetzt in beiden Spielen, ist einfach irgendwie, da kommen die Spieler zum Zaun und aber es ist nicht diese Einstellung, wir haben verloren, wir müssen erstmal ein bisschen demütig sein, uns vielleicht auch ein Stück weit entschuldigen. Gerade bei einem Auswärtsspiel an einem Sonntag, wo die Fans gerade 600 Kilometer hingefahren sind. Also da kommt es dir tatsächlich so vor, als wirst du dann als Fan dafür beschimpft, in Anführungszeichen. Gestern kommt Sonny Kittel zum Zaun und schreit erstmal drauf los, was denn den Fans einfällt, nach 70 Minuten vor dem 0:1 das Pfeifen anzufangen. Und da bin ich mir echt nicht sicher, ob er in der richtigen Position ist, in dem Ton, in dem er das auch äußert, anzusprechen. Vor allem, wenn man sich, wir sind ja doch schon ein paar Jahre dabei, zurückerinnert, wie das vielleicht vor 5-6 Jahren gelaufen wäre. Da wäre schon zur Halbzeit nach 2 Unentschieden und einem Sieg gepfiffen worden, wenn es 0-0 gestanden wäre. Also ich glaube, das Ingolstädter Publikum ist da, obwohl die Situation ja seit Monaten ziemlich angespannt ist.
Das ist schwierig, also ganz gerne. Also ja, ich finde, zeigt dann auch wieder die sportliche Selbstwahrnehmung, dass man eben sagt, warum wird hier gepfiffen nach einem Spiel, in dem es 0-0 steht und in Unterzahl. Man muss da natürlich dann auch irgendwie sehen, ja, es ist halt nicht das Spiel. Wenn man betrachtet, der Fan, vor allem die intensiven Fans, die jedes Spiel da sind, jedes Spiel sehen, betrachten natürlich nicht nur das Spiel, man betrachtet einfach einen längeren Zeitraum. Und auch darüber haben wir am Anfang schon mal geredet, in der ersten Folge, dass halt sehr lang sehr gute Stimmung im Verein war und außenrum, weil eben die Fans doch wussten und sich bewusst waren, dass diese erste Liga ein Geschenk ist, dass diese erste Liga nicht das ist, was normal ist für unseren Verein. Und deswegen gab es eigentlich auch nie Unmut in den letzten Jahren, weil ein Abstieg aus der ersten Liga das kein Misserfolg ist für diesen Verein. Und jetzt sind wir aber inzwischen eben wieder an dem Punkt, an dem auch der Ingolstädter Fan sagt, okay, unten zu spielen in der zweiten Liga und vielleicht sogar abzusteigen, das wäre definitiv ein Misserfolg. Und gegen Vereine wie jetzt eben auch wieder St. Pauli, die wirklich nicht gut dastehen und auch wirklich bei allem Respekt unterirdisch gespielt haben bei uns, das ist natürlich einfach keine Leistung, die man sich so erwünscht. Unabhängig sogar davon, dass man davor 6-0 in Bochum verloren hat. Deswegen finde ich es wirklich sehr schwierig, dass sich ein Spieler wie Donny Kittel, den ich eigentlich sehr schätze, aber der eben nicht Kapitän ist, der nicht ein alteingesessener Spieler des Vereins ist, der auch irgendwie nicht Vizekapitän ist oder sonst was, dass derjenige dann eben das Wort gegen die Fans in dem Sinn erhebt.
Ich meine, wir müssen natürlich auch sagen, es ist ja positiv, dass dann einfach vielleicht aus seiner Sicht auch ehrliche Worte kommen. Ich meine, wir wollen immer Spieler, die auch ihre Meinung sagen. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Und es ist direkt nach dem Spiel, da ist halt noch Adrenalin drin und so weiter. Aber mir kommt es einfach so vor, als haben viele Spieler einfach ein völlig verzerrtes Selbstbild, was aus meiner Sicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass sie in ihrer völlig abgeschotteten Welt leben, irgendwie mit Geldsummen zu tun haben, die ja für den normalen Fan nicht mehr greifbar sind, die alles hinterhergetragen bekommen. Und da sind wir auch bei so einem Punkt, na klar muss ich irgendwie die bestmögliche Vorbereitung für die Mannschaft haben, aber muss ich denn wirklich zu jedem Auswärtsspiel mit dem Flieger fliegen, nur damit es dann Martip und Pledel nach ihrer Rückkehr irgendwie ihre Bierzelttour 2018 weiterführen können, während die Fans halt irgendwie ja, stundenlang im Auto sitzen. Also das ist für mich so ein Punkt. Klar, es ist eine Begleiterscheinung des aktuellen oder modernen Fußballs, aber meines Erachtens nicht so weitergehen in dem Verein.
Vielleicht, um da eine ganz interessante Perspektive reinzubringen, es ist zwar eine Phrase, aber da, glaube ich, trifft sie zu. Es ist halt, Fußball ist Leistungssport in der ersten Bundesliga, aber auch in der zweiten Liga. Und da fand ich es zum Beispiel sehr, sehr interessant, als sich ein Robert Harting, um jetzt mal einen Vergleich zu einer anderen Sportart zu ziehen, nach seinem Abschied bei der Europameisterschaft 2018 in Berlin hingestellt hat und gesagt hat, wie es ihm jetzt geht, dass er doch einen relativ guten Wettkampf für das unter den Umständen, Verletzungssorgen etc. Und er eigentlich die ganze Saison nicht richtig trainieren konnte, abgeliefert hätte. Und dann meinte er, ich bin immer noch Leistungssportler und das bleibe ich auch bis zur letzten Sekunde von meiner aktiven Karriere. Und dann möchte ich auch dementsprechend erstmal so beurteilt werden. Und das fand ich eine erfrischende, positive Perspektive. Und unter der Perspektive muss man das vielleicht auch sehen. Ob es dann gut ist, dass die Fans pfeifen und wann sie pfeifen etc., das kann man dann vielleicht wieder anders beurteilen. Aber wenn einfach Erwartungen und sei es, woher sie auch immer kommen, sei es aus dem Umfeld, sei es aufgrund von Experteneinschätzungen. Zum Beispiel muss man halt auch sehen, dass bei den Buchmachern, und die müssen einfach Wahrscheinlichkeiten sehr gut einschätzen, das heißt, die sollten vernünftige Einschätzungen auch in gewissem Maße treffen und müssen sie treffen, dass der FCI mit seinem Kader bzw. als Mannschaft auf den dritten Platz als Favorit für den Aufstieg gesehen wurde, bzw. dass er in dieser zweiten Liga nach Köln und Hamburg zumindest oben mitspielen sollte, aufgrund des Kaders, aufgrund der Kaderqualität. Und wenn dann diese Erwartungshaltung nicht mit den aktuellen Ergebnissen zusammenpasst und auch keine Besserung eintritt, beziehungsweise keine Entwicklung sichtbar ist, dann ist einfach auch aufgrund der Mechanismen des Geschäfts damit zu rechnen, dass irgendwann Unmut aufkommt.
Da gebe ich dir vollkommen recht, Bin. Also wir haben das ja auch genau so gesehen in unserer Kadervorstellung, dass wir einfach einen extrem guten Kader haben. Und wie du schon sagst, also wer bei den Buchmachern oben ist, der ist meistens in der Regel auch jetzt nicht ohne Grund da oben, weil das ist natürlich einfach ein Geschäft, das einfach komplett darauf fußt, dass da gute Daten hinterliegen. Aber mal unabhängig davon spricht das natürlich gegen vieles. Also es spricht natürlich auf keinen Fall für den Trainer, dass mit so einem guten Kader es nicht läuft. Es spricht aber natürlich auch nicht für die Spieler. Und allein deswegen schon müssen die Spieler diese Kritik sich auch gefallen lassen. Und ich möchte aber an der Stelle auch nochmal kurz vielleicht einordnen, weil es wird ja geredet von Pfiffen ab der 70. Minute und von Unmut schon vor Ende des Spiels. Und nur um da nochmal kurz einzuhaken, also ja, es gab definitiv schon ab dem Platzverweis, also es gab vor im Spiel schon vereinzelte Pfiffe und Unmutsbekundungen, wenn der Ball wieder hinten rumgespielt wurde, wenn man genau gesehen hat, dass die Mannschaft verunsichert ist, Angst hat bei dem Spiel.
Ich finde eigentlich in der ersten Halbzeit war es eigentlich, ist mir jetzt zumindest nichts dergleichen aufgefallen. Gerade auch nicht aus dem aktiven Block, wo die Spieler ja dann auch
hingekommen sind. Genau, also der aktive Block, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Es gab vereinzelte Pfiffe schon von Anfang an mal ab und zu, vereinzelt irgendwo her, das passiert ja aber öfter mal. Und dann kommt eben diese gelb-rote Karte. Ab dem Moment wurde viel gepfiffen. Man kann sich am Anfang jetzt auch nicht wirklich sagen, wogegen waren diese Pfiffe, gegen die Entscheidung, gegen die Mannschaft. Und ich hatte das Gefühl, es wurde eher gegen die Entscheidung erstmal gepfiffen. Und vor allem aber dann ab dem Punkt, ab dem dieses Tor gefallen ist, vollkommen vermeidbar, kippte die Stimmung stark im Stadion. Also die aktive Fanszene hat zum größten Teil noch versucht, den Support bis zum Ende des Spiels durchzuziehen und positiv zu supporten. Aber auch da wurden dann schon Rufe jetzt nicht in Richtung von, was andere da schon angestimmt haben, eben wir haben die Schnauze voll, also einfach nur negative Dinge, sondern es wurde halt zumindest versucht, nochmal an den kämpferischen Geist der Spieler zu appellieren und eben sie aufgefordert zu kämpfen und versucht, zumindest den Support bis Ende des Spiels aufrechtzuerhalten. Es war komplett klar ab dem Moment schon, dass auch bei der aktiven Fanszene nach Ende des Spiels die Stimmung komplett kippen wird. Man muss dazu sagen, dass nicht die komplette Kurve und auch nicht das komplette Stadion schon vor Ende des Spiels negative Stimmung verbreitet hat. Aber definitiv nach Ende des Spiels. Und auch als die Mannschaft kam, wurden Rufe gegen den Trainer laut, es wurden Pfiffe gegen den Trainer laut und es wurde auch einfach extrem viel Stimmung gegen die Mannschaft gemacht, was sie nicht gut aufgenommen hat, aber was ich ihnen auf jeden Fall diesmal wieder zugute halte, was du vorhin schon gesagt hast. Wir haben uns am Anfang mal beschwert, dass letztes Jahr die Mannschaft nicht gekommen ist bei Unmut. Dieses Mal hat man bemerkt, dass sie wieder überlegt haben. Also sie waren kurz davor, wieder an der Kurve vorbeizugehen.
Du hast auch genau gesehen, wer dafür war, weiterzuziehen. Und ja, kann man ja auch so offen ansprechen, dass ein Marvin Martip für mich mal wieder nicht sich von seiner besten Seite in der Situation präsentiert hat.
Genau, ich hatte auch das Gefühl, dass Martip einer derjenigen war, die eigentlich schon an der Kurve vorbei waren. Und man hat gemerkt, dass sich die Spieler nicht einig waren. Sie haben miteinander diskutiert, sie haben geredet und ein Teil ist eben dann Richtung Kurve gekommen. Dazu möchte ich sagen, dass dann aber auch alle Richtung Kurve gekommen sind. Das sind einzelne Spieler, die nicht bis zum Zaun gekommen sind. Über die Gründe, da möchte ich jetzt nicht spekulieren. Es gab einzelne Spieler, ich möchte jetzt da in dem Sinne jetzt auch keinen Namen nennen. Die meisten Spieler sind bis zum Zaun gekommen, haben sich den Fans gestellt. Wie du vorher gesagt hast, Martin, nicht jeder selbstkritisch. Nicht jeder unbedingt mit dem Punkt, irgendwie einen Schulterschluss mit den Fans zu suchen, sondern viel wurde sich auch gerechtfertigt. Ich verstehe das natürlich, da ist viel Emotion in dem Punkt. Aber ich sag mal so, ich bin eigentlich relativ zufrieden, zumindest damit, dass die Mannschaft am Ende doch geschlossen am Zaun stand, auch wenn das natürlich noch nicht perfekt war.
Ja, es, man muss ja auch immer sagen, es ist halt einfach keine leichte Situation, weil du wirst von verschiedensten Seiten beschimpft. Da ist natürlich auch viel ja, Unsachliches dabei, was auch wenig Sinn macht. Und auch gerade, ja, ich kann schon verstehen, dass sich natürlich ein Spieler angegriffen fühlt, wenn du von zig Seiten hörst, ihr kämpft nicht, ihr kämpft nicht. Meines Erachtens, wir kommen da vielleicht gleich auch noch ein bisschen auf wie die spielerische Leistung zurzeit ist oder wie auch die taktische Ausrichtung, wo es da vielleicht Probleme gibt. Aber meines Erachtens ist nicht das Kämpferische gerade das Problem. Und da verstehe ich schon, dass sich ein Spieler auch angegriffen fühlt. Ich habe konkret mit Predel ein bisschen am Zaun geredet und so. Und das war auch echt eine Heidenarbeit, ihn irgendwie auch von seiner Empörungswelle da erstmal wieder runterzukriegen, um dann auf ein sachliches Niveau zu kommen, was halt an dem Zaun einfach schwierig ist. Aber du kannst ja die Spieler nicht anders greifen. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, ja, dann musst du halt da versuchen, einfach auf eine sachliche Ebene zu kommen, um zumindest ein bisschen auch das Verständnis für die Fanseite einfach zu wecken. Das fehlt mir einfach weiterhin komplett.
Genau, also das sieht man bei vielen Spielern. Bei jungen Spielern verstehe ich das, die einfach da eventuell auch noch nicht so viele Stationen hinter sich haben. Aber ich finde, bei einem Spieler sieht man das ganz eindeutig, dass er das gelernt hat und das verinnerlicht hat, und das ist Kutschke, meiner Ansicht nach. Das war auch letztes Jahr schon so, dass Kutschke derjenige war, der sich eigentlich immer gestellt hat, der immer in den Zaun gekommen ist, der natürlich auch sehr emotional war und da eventuell auch etwas lauter geworden ist, was vollkommen in Ordnung ist, weil da ja auch jeder irgendwie anders mit umgeht. Aber auch diesmal war er einer von denen, von wenigen, die wirklich auch noch lange am Zaun waren und lange geredet hat, lange diskutiert hat. Wir haben auch schon mal darüber geredet, er hat es natürlich in der Situation so ein bisschen einfacher als diejenigen, die gespielt haben. Weil er hat jetzt viele Spiele wieder nicht gespielt. Ihm kann in dem Sinne nicht vorgeworfen werden, dass er eine schlechte Leistung gebracht hat. Aber ich finde es einfach sehr beachtenswert, dass er, vor allem einer derjenigen, die eben nicht Stammspieler dieser Mannschaft sind, sich doch so sehr dann in diesen schwierigen Situationen den Fans. Und ein Punkt, der jetzt vielleicht dann ein bisschen so hinausgeht und der vielleicht auch ein bisschen auch dafür spricht, dass die Mannschaft da sehr gereizt reagiert hat, was ich mir sehr gut vorstellen kann, und das ist jetzt ein Punkt, der mich extrem schockiert hat, ist, dass mit Abpfiff dieses Spiels Stefan Leite einfach in die Katakomben verschwunden ist, seine Mannschaft alleine auf dem Feld gelassen hat, die Mannschaft hat alleine ihren Kreis nach dem Spiel gemacht auf dem Feld, ist alleine an den Zuschauern vorbei, ist alleine zum Zaun gekommen. Stefan Leitl war in diesem Moment einfach schon weg vom Platz, irgendwo in den Katakomben. Später hat er gesagt, er musste es einfach mal sacken lassen und hat sich schon die Videoanalyse angeschaut. Aber ich glaube, dass an dem Punkt eigentlich irgendwie allen klar war, der Mannschaft war klar, das war's. Die Mannschaft hat sich garantiert auch in dem Sinn von Trainer dann auch irgendwo im Stich gelassen gefühlt und vielleicht deswegen auch noch mehr gereizt reagiert. Und es hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass die generelle Stimmung im Stadion besser wird, dass der Trainer sich wieder nicht den Fans stellt.
Ja, also ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt und das hat sich jetzt in den letzten Wochen einfach nochmal verstärkt. Er gibt mir einfach so wenig Möglichkeit, ihn zu verteidigen, weil er in so vielen Situationen einfach unnachvollziehbar handelt. Und das hat sich leider in den letzten Wochen nicht geändert. Ich meine, er ist ein bisschen aktiver an der Seitenlinie geworden. Da kam es mir auch so vor, als wurde das von oben so ein bisschen angeregt. Aber ja, was die Fannähe betrifft, hat sich halt weiterhin nichts geändert. Und ich meine, das Argument zu sagen, die Mannschaft steht im Vordergrund, zählt ja dann nicht nach Niederlagen. Ich meine, er war in Bochum auch in der Nähe des Zauns, aber auch nur, um seine Spieler irgendwie wieder wegzuholen. Da war auch null Interaktion da, ähnlich war es auch in Magdeburg gefühlt. Ja, also so sehr ich mir gewünscht hätte, dass es irgendwie klappt, so wenig bin ich am Ende dann doch traurig drüber.
Heute kam im Radio auch ein Interview mit Angelo Fier, in dem Angelo Fier nochmal gesagt hat, zusätzlich zu seinen Beweggründen, warum Leitl jetzt in dem Moment eben entlassen wird, dass sie sich diese Unmut des Umfelds und auch teilweise starke persönliche Angriffe gegen den Trainer einfach nicht erklären können und das aufarbeiten möchten. An der Stelle möchte ich noch kurz sagen, dass es wirklich sehr viele persönliche Angriffe unter die Gürtellinie in den Social-Media-Bereichen gab, die teilweise auch definitiv nicht in Ordnung waren, auch viel zu früh und total unsachlich. Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass die sportliche Führung die Kritik am Trainer und die Tatsache, dass die Fans mit dem Trainer nicht warm geworden sind, dass sie das nicht nachvollziehen können und sich jetzt auch in Interviews hinstellen und sagen, sie wissen nicht, woher das kommt. Und sie müssen da jetzt eben auch in die Tiefe forschen, woher das kommen könnte. Aber das ist ja genau das, so geredet haben. Das ist genau das, was du gerade sagst. Dieser Trainer ist da als Identifikationsfigur. Dieser Trainer sollte eigentlich eben als Ex-Kapitän für den Verein stehen, für die Fans stehen. Und es wäre so einfach, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in unserem Verein so einfach gewesen wäre, sich mit den Fans gut zu stellen. Er wurde in den ersten Spielen mit Sprechchören empfangen, gefeiert nach den ersten Siegen, aber er hat sich da schon von der Kurve ferngehalten. Das fand ich noch okay, weil nicht jeder Trainer will sich feiern lassen. Aber spätestens in Situationen, in denen es nicht mehr so gut läuft, muss man halt eventuell irgendwann mal den Schulterschluss mit den Fans suchen. Und es gab in unserem Stadion zu Hause bis, ich kann leider für das Bochum-Spiel nicht reden, aber bis zum Spiel vor Bochum, keinerlei negative Aussagen, keine Pfiffe, keinen Unmut im Stadion gegen den Trainer. Also es gab niemals einen Grund, warum der Trainer nicht auch in einer schlechten Situation, wenn es auch eben vielleicht schon im Umfeld, in Social Media, in Presse, wo immer schon negativ lief gegen ihn, warum er sich nicht den Schulterschluss im Stadion sucht. Weil es gab einfach keinen Anlass zu denken, dass die Fans Unmut gegenüber ihm äußern werden. Der erste Punkt, an dem ich gesehen habe, dass es Unmut gab oder gehört gab, war wirklich das Spiel jetzt gegen St. Pauli und dann wurde es auch richtig krass. Aber wir hätten einfach wirklich viel Zeit gehabt, er hätte viel Zeit gehabt, einfach diesen Schulterschluss zu suchen. und dann hätte er garantiert mehr Kredit bekommen. Er hätte garantiert länger die Möglichkeit gehabt, Dinge wieder gut zu machen, aber er wollte das nicht und am Ende des Tages muss ich sagen, das ist seine Entscheidung und er muss jetzt mit den Konsequenzen deswegen auch irgendwo leben. Ja, jetzt haben wir viel über Emotionales geredet und über Stimmung im Stadion, über das, was hier mit dem halt emotional für uns dranhängt, was mit dem Trainerwechsel. Aber vielleicht reden wir auch einfach mal über sportlich-taktisches nochmal, was eben in den letzten Spielen da passiert ist, was sich geändert hat. Du hast vorhin schon mal gesagt, also es hat sich ein bisschen was geändert, gefühlt zumindest nach dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, dass eben Leitl auch mehr interagiert hat an der Linie. Er hat taktische Anweisungen während des Spiels gegeben, gefühlt wesentlich mehr. Er hat früher im Spiel reagiert, er hat auch andere Umstellungen gebracht. Ich habe teilweise öfter mal das von mir mal favorisierte 4-4-2 gesehen. Nicht unbedingt mit den Spielern, die ich sehen wollte. Es wurde teilweise meines Erachtens versucht, mit Röcher als zweiter Sturmspitze zu spielen. Aber es wurde ein bisschen variabler. Es hat sich ein bisschen was getan. Aber wie seht ihr die letzten Spiele von dem, was sportlich, taktisch quasi passiert ist, mal unabhängig vom Emotionalen?
Ja, ich kann dir da zustimmen. Also man hat auf jeden Fall Änderungen gesehen. Also was ja auch bisher nie der Fall war, es wurde ja auch gewechselt. Also nach dem 3-0 in Bochum Rückstand wurde Gausser ausgenommen. Und wie du schon gesagt hast, es wurde ja auch teilweise in der Formation variiert, 4-4-2, 4-5-1, dann wieder 4-3-3. Aber es war irgendwie nie abzusehen, dass diese Änderungen vollends greifen und dass sich ja auch eine Stammformation dann herauskristallisiert. Also man hat da keinen positiven Trend einfach gesehen. Und gerade in der Offensive, mal hat in dieser Saison Kutschke gespielt, mal hat Letzkano gespielt, mal wurde mit einer Spitze gespielt, dann mal wieder mit zwei Spitzen. Dann auch, wer wann zum Einsatz kam und wie als Joker, sei es Diabousie etc. Das waren für mich einfach viele Änderungen, die vorgenommen wurden, aber der komplette Plan dahinter war nicht unbedingt erkennbar. Und vor allem, was mir halt auch zu denken gegeben hat, dass, wie eben vorher ganz am Anfang schon angedeutet, der FCI hat fast keine Tore aus dem Spiel herausgeschossen. Die Tore, die gefallen sind, die waren immer entweder durch eine direkte Standardsituation wie Sonny Kittel gegen Paderborn oder in Anbetracht bzw. nach einer Standardsituation, wo einmal verlängert wurde etc. Und klar haben wir bei der WM gesehen, dass da Standardsituationen auch eine Waffe sein können und es auch wichtig ist, Tore aus Standardsituationen zu erzielen. Nur sollte halt meiner Meinung nach kein so ein Überhang sein, dass nur noch Standardtore erzielt werden. Und da sah ich dann auch teilweise Probleme, dass man die Spieler mit ihren individuellen Stärken einfach perfekt einbindet, dass man die zum Tragen bringen kann, dass man eben einen Röcher steil schicken kann, wo er Platz vor sich hat und den Ball in den Fuß spielt, dass ein Kittel dauernd ins 1 gegen 1 gehen kann, wo er einfach einer der stärksten Spieler der zweiten Liga ist. Und deswegen war für mich da einfach auch kein Trend und keine positive Entwicklung spürbar. Auch wenn es auf jeden Fall sinnvoll ist, dass man, wie es angesprochen hat, nicht unbedingt immer nur einen starren Plan hat, sondern einfach flexibel auf Situationen auch reagieren kann. Was dieser Kader ja auch auf jeden Fall hergibt.
Ja, also wir haben das ja schon ein bisschen in unserer Vorschaufolge auch angesprochen gehabt, was so der Plan sein könnte. Und das hat ja die Neuverpflichtungen und so weiter eigentlich schon gezeigt, dass der Plan auf jeden Fall irgendwie mit Tempo zu tun hat und mit Breite im Spiel und so weiter. Und meines Erachtens wir sind ja doch jetzt sieben Spiele in der Saison. Ich glaube, bei der letzten Folge wäre es halt einfach noch ein bisschen zu früh gewesen, das vollends zu beurteilen. Aber ich glaube, jetzt können wir schon so ein bisschen ein Zwischenfazit ziehen, gerade wo der Trainer auch weg ist. Man ist halt nie in diese Situation gekommen, dass man diese Idee wirklich ausspielt. Wie der Bene sagt, dieses eine Tor gegen Aue ist das einzige herausgespielte Tor gewesen und das kommt ja auch nur deshalb zustande, weil es halt einfach ja, mehr oder weniger eine Kontersituation ist, in der du schon in Führung bist. Also ob das je gefallen wäre, wenn es im Unentschieden gestanden wäre, ich wage es zu bezweifeln. Und auch was die Standardsituationen angeht, ist da ja mehr Glück als Verstand dabei gewesen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass da individuelle Klasse wie bei einem Suttner-Freistoß dahinter steckt, sondern ja, dass der Magdeburger Torwart da irgendwie vorbei springt, der Schiedsrichter noch zwei Abseitssituationen irgendwie nicht sieht, das hat ja auch nichts mit Klasse zu tun. Insofern, ja, sind wir auch wieder vielleicht an dem Punkt, hat man sich da vielleicht auch wieder vor der Länderspielpause zu sehr blenden lassen davon, von der Statistik in Anführungszeichen, dass wir da ja jedes Spiel getroffen haben.
Ja, aber das ist ja auch wieder genau das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also wir haben letztes Jahr auch eigentlich nur Standardtore geschossen. Also das zieht sich ja schon durch. Also wir haben auch früher mit Pascal Groß einfach eine unglaublich hohe Anzahl an Standardtoren geschossen. Wir waren meistens eine Mannschaft in der Liga, die ganz weit oben waren in Standardverwertung. Und auch letztes Jahr war es ja so, wir haben genau dieselben Probleme. Uns fehlt irgendwie diese Geschwindigkeit im Umschaltspiel. Wir werden keine Kontertore schießen. Es passiert kein schnelles Umschalten im Mittelfeld, dass da einfach mal wirklich diese Geschwindigkeit ausgenutzt werden kann. Und alles, was passiert, sind eben genau diese Standardsituationen, die in der Regel dann auch irgendwie dann doch ein bisschen glücklich passieren. Und an der Stelle frage ich mich natürlich, an was liegt das? Wir haben den Kader zum Großteil geändert. Unsere Startaufstellung ist, sagen wir mal, so ungefähr zwei Drittel nicht mehr dieselbe, die es letztes Jahr war. Aber wir haben in jedem Mannschaftsteil dieselben Probleme. Wir haben eine Verteidigung, die keineswegs sattelfest steht hinten, obwohl sie wirklich bis auf Matip komplett ausgetauscht wurde. Wir haben aus dem Mittelfeld raus kaum gute Spieleröffnung. Und wir haben vorne weiterhin keine Stürmer, die die Tore machen. Und wenn mal irgendwas Positives passiert, dann ist es eine Standardsituation. Und die eben, wie seht ihr das? Wo kommt das her? Das kann man ja wahrscheinlich auch nicht nur dem Trainer zuschreiben. Aber dass wirklich alle Spieler, die jetzt neu sind, dass die gleichen Fehler machen wie letztes Jahr, woran liegt das?
Also ich weiß nicht, ich habe gestern so ein bisschen aufgepasst und da würde mich auch vor allem Benes Männern so ein bisschen interessieren, weil wir da noch nicht drüber gesprochen haben. Aber mir kam es extrem so vor, als war die Spielidee gerade gestern im Endeffekt nicht diese Dreierreihe hinter Lescano breit zu machen, sondern eigentlich in der Mitte zu verdichten mit Röcher, mit Kittel, mit Pledel und dann Platz auf den Außen für die Außenverteidiger zu haben, um die irgendwie in Flankensituationen zu bringen. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen Rasenfunk getrieben, aber Flanken sind ein legitimes Mittel, aber eben auch einfach ein sehr ineffizientes. Und gerade wenn du jetzt Anunoby und Otavio hast, die sind natürlich auch, haben eine gewisse Offensivqualität, vielleicht mehr als ein Lewis oder ein Gauss zur Not auch noch. Aber ja, die sind jetzt auch keine Weltklasse-Spieler, dass du sagen kannst, die schlagende Flanke ist dann eine 50%ige Chance, dass ein Tor fällt, sondern die liegt halt eher im sehr geringen Bereich und man hat ja auch gestern gesehen, wie viele von diesen Flanken tatsächlich dann irgendwo übers Tor oder in die Hände des Torwarts geflogen sind. Ich meine, es war eine gute Situation dabei, als dann Pledel halt in den Kopfball kommt, der jetzt auch nicht als großartiges Kopfballungeheuer gilt, aber das ist so das, was mir aufgefallen ist und das war meines Erachtens der einzige Plan gestern in dem Spiel.
Also ich kann da zum großen Teil zustimmen. Meiner Meinung nach war einfach auch die Idee dahinter, dass man auf 4-5-1 setzt, dass man zum ersten Mal möglichst die defensive Stabilität sicherstellen will und dann versucht eben über vereinzelte Aktionen, über Flanken nach vorne Aktionen zu setzen. Einfach um erstmal die Null zu halten, was ja dann auch relativ gut geklappt hat. Auch wenn ein, zwei Situationen waren, wo der FC auch nicht gut ausgesehen hat, vor allem in der, ich glaube, war es circa 43. Minute vor der Pause, als dieser Schuss von St. Pauli von außen kam, wo der Spieler zuerst freigespielt wurde, gegen drei FCI-Spieler, wo man eben schon wieder gesehen hat, dass die Zuordnung nicht passt. Aber die defensive Stabilität hat im Großen und Ganzen da gepasst und dann hat man, wie du eben angesprochen hast, vor allem dann auch über die linke Seite, über Otavio versucht, ein, zwei Akzente zu setzen. Da waren auch ein, zwei Chancen Mitte der zweiten Halbzeit eben, wovon dir schon angesprochen wurde, die Kopfballchance von Pledel, wo mal wirklich Otavio gut freigespielt wurde und er auch frei flanken konnte und dann eben so eine Situation zustande kam. Aber das waren ein, zwei Situationen eben. Und da hat für mich der FC auch im allgemeinen Spiel nach vorne teilweise relativ uninspiriert gewirkt. Und das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass das eben von seiner Seite der Fokus auf die Stabilität gelegt wurde, eben weil man dieses Spiel nicht verlieren wollte. Aber dann muss ich auch zumindest bei einem Heimspiel, das ich gewinnen will, muss ich dann auch offensive Aktionen einleiten können, muss ich auf Außen Überzahlen schaffen können, etc. Und da haben für mich auch diese allgemeinen Abläufe in der Offensive nicht gepasst oder in zu wenigen Situationen gepasst. Dass man da gruppentaktische Verhaltensweisen gesehen hat, eben mit dem Ziel, Otavio öfters freizuspielen, dass der frei zum Flanken kommt.
Ich habe da auch teilweise einfach dieselben Probleme taktisch gesehen, die man sonst gesehen hat, dass man einfach manchmal das Gefühl hat, dass Spieler nicht auf der Position spielen, auf der sie am besten aufgehoben wären. Das fand ich gestern extrem, auch wieder Lescano. Ich bin nicht der größte Lescano-Fan generell, aber was der gestern an Laufpensum, an Arbeit, an Zweikämpfen in dieses Spiel gesteckt hat, war beachtlich. Also er hat extrem viel gearbeitet, extrem viel gemacht, aber in der Regel 20, 30 Meter weg vom Tor. Und das nicht, weil er die erste Angriffslinie war in dem Moment. Er wäre zwar eigentlich der Neuner gewesen, aber gefühlt war er mehr in der zweiten Reihe unterwegs als alle anderen. Aber es sah mir nicht so aus, als wäre es eine taktische Vorgabe gewesen, weil er war trotzdem als Neuner gedacht. Er ist nur wesentlich mehr gelaufen. Er hat sich die Bälle geholt, er hat nach hinten gearbeitet. Er hat alles, was irgendwie im Mittelfeld nach vorne ging und aus meinem Gefühl wesentlich mehr als Kittel gegenüber Lescano. Und ab dem Punkt, ab dem dein Stürmer eben alles versucht, im Mittelfeld aufzubauen, dann geht natürlich nach vorne relativ wenig. Und dann haben wir noch so, natürlich dazu, dass ich das Problem habe vorher gesagt, dann versuchen wir es über Flanken, wir versuchen es über Chips nach vorne. Also diese Chips in der Regel, die schrecklich mit anzusehen. Also es, man kennt ja diese schönen Toni Kroos-Chips, die maßgenau dem Top-Stürmer auf den Fuß gelegt werden und der muss das Ding nur noch einlegen. Diese Dinger kamen von Pledel, von Kittel, ich weiß nicht, zu Genüge irgendwie dann auf Lescano, wenn er dann nochmal vorne war und er war dann Mutterseelen allein irgendwie überfordert mit diesen halbgaren, zu kurzen Chips, um da irgendwas mit zu tun. Und die Flanken, die irgendwo kamen, selbst wenn sie mal in den Strafraum kamen, ist Lescano einfach kein Kopfballstürmer. Und er wird diese Dinge auch nicht machen, selbst wenn die gut kommen. Er muss die eigentlich annehmen, um sie dann mit dem Fuß zu verwerten. Und da habe ich einfach gesehen, zum einen eben wieder da die Aufstellungsschwäche, dass das nicht so richtig funktioniert. Und ich habe auch das, was Weitel gesehen hat, diesmal auch wirklich gesehen, dass viele Spieler einfach extrem verunsichert waren und Angst hatten, dass dieses Spiel verloren geht. Und es gab für mich ein paar einzelne Spieler, die wirklich besser gespielt haben als sonst. Lescano ist der eine. Und der andere, was ich eigentlich gar nicht mehr so gesehen hatte, war gestern Matip. Also Matip hat für mich gestern, Martin hat es ja auch schon mal gesagt, im Spiel eine wahnsinnige Körpersprache gezeigt. Und einfach, ich hatte im Spiel das Gefühl, Matip will dieses Spiel gewinnen. Da gab es andere Spieler, die das nicht gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie du die Spieler im Einzelnen gesehen hast, Neu.
Ja, also bei Matip hatten wir auch im Stadion schon gesprochen, dass es zumindest am Anfang ging er da tatsächlich mal voran. Das hat mir in den Wochen davor auch ein bisschen gefehlt. Aber das ist auch, wenn ich nochmal ein bisschen zurückschaue, so ein bisschen das, was mich auch wieder, oder was ich anders erwartet hätte oder gehofft hätte, war einfach, dass es vielleicht nach dem Erfolgserlebnis gegen Aue einfach mal so den Schalter umlegt und dass es nur dieses Erfolgserlebnis braucht, um einfach mal in so einen Lauf zu kommen. Davon war jetzt eher wenig zu sehen, wenn man sich das Bochum-Spiel dann anschaut. Aber ja, nochmal um auf Lescano zurückzukommen, ist meines Erachtens die ärmste Sau auf dem Spielfeld irgendwie. Er hat ja auch mal zwei, drei Spiele gehabt, wo er dann nicht gespielt hat. Gut, Bochum ist er dann kurzfristig ausgefallen und so. Aber für mich ist er weiterhin eigentlich der mit Abstand beste Spieler in allen Spielen, in denen er gespielt hat. Und wenn man sich dann halt überlegt, er ist eigentlich ein Spieler, den wir abgeben wollten oder den wir ohne zu zögern dann, wenn die Ablöse gepasst hätte, weggegeben hätten, spricht er dann auch noch weniger für die Kaderplanung. Es kam für mich spielerisch so ein bisschen Optimismus noch rein, als Osabe eingewechselt wurde. Das war sowohl bei dem Aue-Spiel als auch jetzt bei dem Heimspiel gegen Pauli nochmal. Dann ist aber halt auch die Situation, da kommt recht schnell die gelb-rote Karte. Er muss natürlich defensiv reagieren und nimmt aber dann Lescano raus. Klar, ich meine, Benchop hat er ja schon eingewechselt und so weiter. Er muss einen Offensiven rausnehmen, aber für mich wäre da die naheliegendste Variante gewesen, Kittel rauszunehmen, weil der seit Wochen völlig außer Form ist.
Ich sehe es auch so, diesmal wirklich Lescano Top 1, Top Spiel und dem fehlte eigentlich auch einfach wieder der Partner vorne. Der Partner kam dann wieder mit Osabe und ich habe leider irgendwie das Gefühl, dass in dem Moment mit Osabe am Feld verließ Lescano nicht mehr so gut wie vorher. Einige Unsicherheiten drin, einfach Stoppfehler und sowas. Das war nicht so, so geil, aber das ist jetzt auch ihm jetzt nicht geschuldet. Er hat wirklich 70 Minuten ein Riesenpensum abgeliefert und dann kann das auch mal passieren. Dann kommt die gelb-rote Karte und jeder dachte sich, glaube ich, okay, Lescano wird wohl ausgewechselt. Ist alles legitim, einen Stürmer rauszunehmen für einen Defensiven im Moment, in dem Defensive ausfällt. Allerdings denke ich mir auch als Trainer dann irgendwann, er wusste ja selber, wenn er das Spiel verliert, ist sein Job los. Ich bin mir sicher, dass er das wusste. Und in dem Moment hätte ich, glaube ich, gesagt, scheißegal. Ist mir scheißegal. Schieß das Tor, mach das 1-1 und dann komme ich hier irgendwie mit Runden. Oder ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, dann gehe ich jetzt gleich nach dem Spiel in die Kabine und mir ist es egal, dass ich jetzt meinen Job los bin. Das ist Spekulation. Ich habe das Gefühl, ja, es war allen klar, dass er sportlich Lescano bringt, aber ob du das Spiel jetzt 1-0 oder 2-0 verlierst, ist ja auch komplett egal. Aber in dem Moment, als die gelb-rote Karte kam, ja, mein Gott, wir haben uns hinten reingestellt, gehofft und dann halt einfach mit einem dummen Gegentor dieses Spiel verloren, wie der Leitl auch in dem Interview danach sagt, das war ein 0-0-Spiel. Das Spiel hat keinen Sieger verdient gehabt, es waren zwei Mannschaften auf dem Feld, die verunsichert waren. Es war mit St. Pauli ein Gegner auf dem Feld, der einfach nicht stattgefunden hat. Der hat noch kein Interesse daran, dieses Spiel zu gewinnen in dem Sinne. Also sie wollten nicht offensiv spielen, sie wollten keinenfalls ein Risiko gehen. Und deswegen ist ein 0-0 gegen diese Mannschaft, das wäre schon irgendwo okay gewesen, wäre jetzt aber eigentlich auch nicht so der Wahnsinn. Aber dieses Spiel zu verlieren, ist dann am Ende auch wieder auch so ein Zusatzpunkt, den man nicht
unbedingt... Ja, es ist insofern halt einfach frustrierend, dass du eigentlich weißt, dass St. Pauli genau wusste, wir müssen einfach hier geduldig sein und die machen jedes Spiel einen Fehler und genauso kommt es am Ende. Und das ist halt eigentlich das Traurige, dass du damit dann ja, 3 Punkte holst auswärts bei einer auf dem Papier nicht so schlechten Mannschaft.
Ja, und vor allem, wenn ich, was ja immer vor der Saison auch gesagt wurde, dass es eben ein Umbruch ist, dass viele neue Spieler integriert werden müssen, dann wäre jetzt die erwartbare Herangehensweise, dass man eben den vollen Fokus erstmal auf die defensive Stabilität legt, dass man schaut, dass man hinten möglichst wenig zulässt. Und das war über die ganze Saison auch relativ wenig zu sehen. Das war vielleicht im letzten Spiel zu sehen. Und da hat man natürlich wenig zugelassen bis zur gelb-roten Karte. Aber man muss auch sagen, oder wie ihr schon gesagt habt, dass St. Pauli auch wenig Risiko ging. Man hat selber gemerkt, dass die auch verunsichert waren. Ich glaube, die haben auch 3 oder 4 Spiele nicht gewonnen. Also das heißt, die konnten einfach mit einem Punkt sehr gut leben. Und für die war es ganz okay, dass der FC ja auch nicht das größte Risiko ging.
Ja, definitiv. Also es hat mich so ein bisschen erinnert irgendwie an das Fürth-Spiel. Also wir haben ja schon mal drüber geredet, Fürth ist natürlich jetzt mit den Punkten relativ oben. Und es sieht ganz gut aus, aber irgendwie hatte ich bei dem Fürth-Spiel auch schon das Gefühl, du hast keinen Gegner auf dem Feld. Und redest dir am Ende schön, dass du gegen keinen Gegner auf dem Feld viel Ballbesitz hattest und irgendwie so sah es für mich gestern auch aus. Also man hat natürlich einen Gegner, der keine Lust hat, groß zu gehen, stellt sich das hier hinten rein, weil sie auch genau wissen, dass wir nicht wirklich gefährlich sind, außer bei Standardsituationen. Und das hat sie halt für sie gefruchtet. Aber an der Stelle würde ich eigentlich ganz gerne auf einen Spieler einkommen, den ich ja auch in meiner Aufstellung am Anfang hatte, weil gestern hat das erste Mal eigentlich Ottavio gespielt. Und ich fand, ja, viel Licht und auch noch relativ viel Schatten irgendwo. Also ich fand, es war schon relativ nach vorne, sehr belebend. Also es gab viele Situationen, die er sehr gut gemeistert hat, nach vorne sehr schnell gespielt hat, sehr stark gespielt hat. Aber genauso hat er auch oft einfach eine Situation vergeben, in der man mal schnell hätten umschalten können, hat man nach hinten gespielt, quer gespielt, in der Defensive ein paar Patzer drin gehabt. Wie habt ihr ihn gesehen? Ist das für euch jetzt eine Alternative? Galvao über links, was wir jetzt hier die ganze Zeit gespielt haben, oder ist das einmalig gewesen wegen der Sperre und kommt nicht wieder vor?
Ja, ich bin mir echt nicht sicher, weil das war ja jetzt im Endeffekt gezwungen dadurch, dass Galvao gesperrt ist und Gauss einfach ja, es nicht verdient hatte, in diesem Kader zu stehen nach der Leistung, muss man wahrscheinlich einfach so knallhart sagen. Aber da muss man sich halt schon fragen, was muss denn der im Training eigentlich alles schief machen oder was hat denn der dem Leitl getan, dass es so lange dauern muss, bis der mal seine Einsatzzeit bekommt. Das, was du sagst, ja, das habe ich auch gesehen, erwarte ich jetzt aber auch nicht so viel davon. Ich meine, da fehlt halt dann auch einfach ein bisschen die Wettkampfpraxis aus meiner Sicht. Und insofern sehe ich ihn als Option. Die Frage ist dann, Galvao ist für mich weiterhin irgendwie gesetzt, auch wenn halt Bochum einfach ein rabenschwarzer Tag für ihn war. Und er sich jetzt als Innenverteidiger bislang nicht so sonderlich gut präsentiert hat. Aber ich bin gespannt auch, wie es mit einem neuen Trainer dann weitergeht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht auch auf eine Fünferkette geht, gerade in Köln, wo man ja defensiv vielleicht nicht so offen stehen sollte. ich bin gespannt, wie das dann läuft. Und würde mir eigentlich schon wünschen, dass Ottavio mehr Spielzeit bekommt.
Also ich denke vor allem in der Dreierkette, also Fünferkette, wie wir es ja so mal nennen wollen. Also es wird ja immer viel Dreierkette genannt, aber vor allem, weil du es ja in der Regel tust, weil du defensiv stabiler stehen willst, ist es ja eigentlich irgendwie eine Fünferkette mit drei Innenverteidigern und zwei Außenverteidigern, die offensiv ein bisschen mehr drauf haben. Muss ich sagen, dass ich Ottavio über links dann eigentlich ganz cool finde. Also das wäre natürlich genau die Situation, in der was machen könnte. Wir spielten in Innenverteidigung mit Gimba, Galvao und
Neumann.
oder für Neumann. Und das würde sich ja hervorragend anbieten. Also man hat natürlich irgendwo so die Fünferkette, aber man hat dann die Möglichkeit zu sagen, wir haben einen Linksverteidiger mit Ottavio und eigentlich auch einen Rechtsverteidiger mit Anunoby, die defensiv momentan doch ab und zu ein paar Schwächen zeigen, aber die natürlich offensiv stärker sind als andere. Und ich finde auch, Galvao ist nicht schlecht offensiv. Also da ist natürlich auch überlegt, das ist ein überlegter Spielaufbau, aber für mich ist dieser Galvao-Spielaufbau wirklich der eines Innenverteidigers. Also es ist so ein überlegter Spielaufbau durch die Mitte, der halt auch irgendwie diese Übersicht zeigt. Aber dieser spritzige, schnelle Spielaufbau, den du eben auf der Außenbahn gerne mal brauchen kannst, ist für mich eigentlich Ottavio eine ganz gute Alternative. Jetzt ist natürlich die Frage, spielen wir mit Fünferkette und zwei defensiven Sechsern in Köln, weil das wird uns ja wahrscheinlich blühen mit der gelb-roten Karte für Kerschbaumer.
Also ihr habt da eigentlich schon alle wichtigen Aspekte angesprochen. Es wäre eventuell eine interessante Lösung, dass man auf eine Fünferkette geht und dann wären natürlich auch Anano und Ottavio interessante Spieler, einfach weil die sehr gut oder einen sehr guten Offensivdrang nach vorne haben, aber die müssen richtig abgesichert werden. Und ich bin da einfach sehr, sehr gespannt, wer der neue Trainer wird und was er mit diesem Kader und mit diesen Spielern vorhat, speziell in Köln, wahrscheinlich mit dem schwierigsten Auswärtsspiel der diesjährigen Zweitligasaison. Aber da wäre es jetzt auch einfach müßig zu spekulieren, ohne den Namen des Trainers zu kennen.
Genau, also ich weiß auch nicht, ob wir jetzt groß über den Trainer, also wirklich Namen spekulieren sollten, weil, wie gesagt, wenn das wirklich so ist, dass jetzt am Sonntag der neue Trainer vorgestellt wird, brauchen wir nicht über den Namen spekulieren. Eins, was mich so ein bisschen jetzt noch angegriffen hat, oder was eigentlich ganz übertrieben, was mich so ein bisschen belastet ist, wir haben heute auch von unserem Sportdirektor Angelo Vier so ein bisschen das Interview gehört zur Trainerentlastung und was er sich eben jetzt vom neuen Trainer vorstellt. Und das Anforderungsprofil, das er in diesem Interview genannt hat, war: Martin, verbessere mich, wenn ich irgendwas vergesse, aber erfahren und erkennt die Liga. Und das klingt ja mal wieder extrem nach Worthülse und ich bin mir nicht sicher, ob wenn er das ernst meint, dass das wirklich unser Anforderungsprofil für den neuen Trainer sein kann und das auch ausreichend beschreibt.
Ja, also für mich ist dieses kennt die Liga sowohl bei Spielerverpflichtungen als auch bei Trainerverpflichtungen das absolute Bullshit-Argument, das es gibt auf dieser Welt. Weil, also, ich meine, klar, eine gewisse Erfahrung kann man voraussetzen oder auch gerade einfach die Möglichkeit, sich durchzusetzen oder den Spielern halt einfach auch mal die Leviten zu lesen. Das habe ich ja vorher schon weit ausgeführt, dass es durchaus mal vielleicht sinnvoll wäre, da den einen oder anderen wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Das ja. Aber das hat für mich relativ wenig mit der Liga zu tun. Und wenn ich dann auch noch im Kicker-Artikel lese, dass Hasenhüttl abgesagt wurde, nachdem er angefragt wurde, dann platzt mir echt die Krate, weil, also, wer kommt denn überhaupt auf die Idee, diese Person noch zu fragen? Das ist einmal menschlich völliger Witz, wie das Ganze auseinandergegangen ist. Der war ja hier die Persona non grata auf allen Ebenen. Und dann sind wir nicht nur auf Fan-Ebene so, sondern das war ja, wenn man sich die Kommunikation oder ein bisschen Einblick in den Verein hatte, genauso mit Hasenhüttl, dass der einfach nicht mehr gesehen werden sollte hier. Und dann andererseits, wer kommt denn auf die Idee zu glauben, dass ein Hasenhüttl jetzt zum FC Ingolstadt kommt, in dieser sportlichen Situation mit den Ansprüchen, die er hat? Also warum fragen wir nicht gleich sie dann, weißt du? Das ist ja auch frei. Und das echt. Ich kotzen.
Ja, also ich möchte kurz, ich weiß nicht, wie sicher man sich sein kann, dass das wirklich so angefragt wurde, aber wenn das wirklich war, dass Hasenhüttl allen Ernstes von unserem Verein angefragt wurde und man sich deinen Korb holen musste, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, natürlich die Unmut der Fans, das ist ja auch immer so ein bisschen subjektiv, aber was die Sportverantwortlichen in diesem Verein damals so durchzickern haben lassen und wie eben da auch die Interviews und die Pressekonferenzen danach waren, Das war, wie du sagst, Persona non grata. Also es war ein Hass auf allen Ebenen, auf diesen Trainer, auf diesen Menschen, nach der Art und Weise, wie er eben nach einer hervorragenden Leistung, aber auf die Art und Weise, wie er dann gegangen ist. Das war hier niemals, hätte ich gedacht, dass jemand auf die Idee kommt, dass der nochmal bei uns ins Gespräch kommt, außer mal so als Witz zwischendurch oder als unqualifizierter Kommentar irgendwo in Facebook von irgendeinem jemanden, der zwei Spiele damals unter Hasenhüttl mal im Stadion war und das total toll fand. Aber das ist schon der Wahnsinn. Dieses Anforderungsprofil ansonsten, ja, ich habe da noch ein paar Ideen, die ich gleich gerne ins Spiel bringen wollte, aber ich glaube, Bene ist auch gerade ganz heiß drauf, mal noch ein Wort zu unserem neuen Trainer zu sagen.
Nee, ich wollte einfach nur noch zu Hasenhüttl einfach ergänzend sagen, also egal, was vorgefallen ist in der Vergangenheit etc., ich fand es nur überraschend, da zu lesen, dass der anscheinend wirklich angefragt wurde, aus der Perspektive heraus, dass Hasenhüttl ja nicht ausschließlich oder vor allem aufgrund von Erfolgslosigkeit aus Leipzig ging oder man dann den Vertrag aufgelöst hatte, sondern weil man sich einfach nicht darüber einigen konnte, wie man über das Jahr hinaus zusammenarbeitet, wo wahrscheinlich dann Rangnick im Hintergrund schon mit der Option gespielt hatte, Nagelsmann zu holen. Und man darf einfach nicht vergessen, dass er auch einfach mit Leipzig vor allem in der ersten Saison große Erfolge hatte. Und da denke ich mir, wird er vor allem dadurch, dass er erst seit kurzem aus dem Geschäft raus ist, beziehungsweise ohne Vertrag ist, erstmal schauen, welche Optionen bieten sich. Und da wird die Kategorie eher sein ambitionierter Erstligist mit zumindest Möglichkeit, im Europacup zu spielen. Würde ich mir jetzt erwarten.
Sowohl aus seiner Perspektive als auch aus unserer Perspektive für mich kompletter Unsinn. Wenn es denn wirklich so passiert ist, möchte ich nochmal dazu sagen. Genau, was ist denn für euch, wenn ihr sagen würdet, ihr würdet ein Anführungsprofil für unseren Trainer schreiben? Was wäre für euch das Anforderungsprofil, wirklich mal Hand aufs Herz, was seht ihr da als sinnvoll und nicht als leere Worthülse? Martin?
Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, einerseits so ein bisschen die Spieler vielleicht auch wieder ein bisschen unter Kontrolle kriegen, nicht ihnen alles schön zu reden, sondern einfach auch mal auf die Boden der Tatsachen zu holen, das habe ich schon gesagt. Andererseits zählt für mich aber, oder ist für mich einfach nur wichtig, dass auch ein Trainer kommt, der mit diesem Spielermaterial arbeiten kann und will. Und nicht, dass man den Erstbesten irgendwie von der Straße nimmt, weil sonst stehen wir wieder jetzt im Endeffekt dann bis mindestens Januar oder wahrscheinlich sogar bis zum Sommer in der Situation dann da, in der die Ausrede dann zählt, ja, der Trainer hat nicht den Kader zusammengestellt und er spielt jetzt ein anderes Spielsystem und kann mit dem Spielermaterial nicht arbeiten. Also die Ausrede, wenn die kommt, dann bin ich gespannt, wie die Reaktion darauf auch ist, weil ich meine, man hat jetzt den einen oder anderen Kandidaten. Und ich finde, man muss wirklich mit den Trainern dann auch drüber reden, ob sie sich zutrauen, mit diesem Material Erfolg zu haben oder nicht.
Genau, das ist ein sehr spannendes Argument, finde ich, weil es ist ja oft auch in der Vergangenheit so gewesen, dass wir einen neuen Trainer haben und dann wird gesagt, ja, aber dieser Trainer hat ja nicht den Kader mit aufgebaut. Das ist auch ein Ding, was Leitl letztes Jahr zugute gehalten wurde. Komplett legitim, es war natürlich so. Aber es ist auch ein Punkt, in dem ich sage, okay, wenn ich überlege, nach einem neuen Trainer suche, dann lasse ich mir jetzt lieber das Spiel in Köln Zeit und sage, ich gehe da interimsweise mit einem Trainer rein und suche dafür einen Trainer, der wirklich passt und sage, hey, schau dir das an, das ist unser Kader, passt das zu deiner Spielphilosophie? Wenn jetzt der Erste kommt und sagt, okay, nee, diese schnellen Flügel, die ihr da gekauft habt, das bringt mir alles überhaupt nichts, will ich überhaupt nicht spielen, ich will mich einfach nur hinten irgendwie reinstellen und dann mal einen langen Ball schlagen auf einen, der da vorne steht und der heißt Escano, ja, machen wir gerade auch schon, das funktioniert irgendwie alles nicht. Deswegen gerne, also da wäre ich mir total glücklich, wenn wir mal sagen, okay, lass uns lieber noch ein Spiel warten, lass uns das interimsweise jetzt erstmal klären, das eine Spiel, und nimm lieber einen durchdachten und nicht den erstbesten Retter, der dann irgendwie Erfahrung hat, der die Liga kennt, der wer auch immer ist, der letztes Jahr vielleicht ein Zweitligatrainer war und deswegen die Liga kennt.
Also ich stimme dir zu, dass man auf jeden Fall anstreben sollte, eine durchdachte Lösung zu haben bzw. zu finden, die auch, wie du schon sagst, zum Kader passt. Und zum einen die Lust hat, mit diesem Kader zu arbeiten, aber der sich auch zutraut, aus diesem Kader das Bestmögliche rauszuholen, weil, wie wir schon gesagt haben, der Kader ist für die Liga nicht so schlecht. Mit diesem Kader, wenn man ihn richtig einsetzt, aufstellt etc., dann kann man aus diesem Kader schon was machen. Der Punkt mit dem Köln-Spiel, ich weiß nicht, ob man den unbedingt bringen muss, weil aus diesem Spiel unter den besonderen Umständen, wenn ich dann noch einen Interimstrainer einsetze ob ich da dann so viel neue Erkenntnisse gewinnen würde, dass ich sage, lass uns lieber dieses eine Spiel noch warten, weiß ich nicht. Darum glaube ich, dass das Argument nicht unbedingt ziehen muss. Denn vor allem, also wenn man sagt, der Trainer muss die Liga kennen, etc., dann sollten diese Trainer, die dafür in Frage kommen, auch schon den FC in der aktuellen Situation verfolgt haben. Und auch wissen, welchen Kader der FC hat, welche Probleme, welche Stellschrauben man eventuell drehen könnte. Insofern, wenn das alles gegeben ist, dann kann schon auch Sinn machen, dass man sagt, man handelt relativ schnell, gegeben dem Fall, dass man sich ja auch einfach über den Vertrag, über die Gehaltsforderung, über das Trainerteam etc. schnell einigen kann.
Also ich meine auch gar nicht damit, dass man irgendwelche neuen Erkenntnisse jetzt durch dieses Köln-Spiel sieht, sondern mir geht es ja eben darum, also wenn man das hört, was jetzt eben von sportlicher Seite kam, dann ist es ja, nach dem Bochum-Spiel hieß es, wir haben volle Rückendeckung von den Trainer. Und es wurde ja quasi eigentlich nur nach diesem St. Pauli-Spiel jetzt entschieden, dass der Trainer dann doch durch diese sportliche Entwicklung jetzt entlassen wird und jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wenn das wirklich so ist, bedeutet das ja, es gab vorher nicht wirklich detailliertere Gespräche mit irgendwelchen potenziellen Trainern, weil wir haben ja, es sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass Leidl schon der richtige ist und wir haben nur jetzt gesehen, okay, vielleicht läuft es halt auch nicht mehr so gut. Und dann denke ich mir eben, okay, lieber lasse ich mir ein paar Tage Zeit, rede lieber noch ein paar mehr Leuten und intensiver mit Leuten, als zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt am Dienstag einen neuen Trainer auf der Bank haben und mir, wenn da jetzt halt einer dabei ist, der mehr schlecht als recht passt, nehme ich den, Hauptsache der ist am Dienstag auf der Bank. Das ist das, was ich meinte. Wir müssen nicht unbedingt am Dienstag einen neuen Trainer auf der Bank haben, wenn wir nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass der Richtige ist. Und ich möchte eigentlich persönlich noch einen Punkt zu meinem Anforderungsprofil sagen, weil ich denke, wenn man von einem Ingolstädter, vom SC Ingolstadt, von einem wirklich individuellen Anforderungsprofil redet, also dieses Erfahren, zweite Liga, das sagt ja jeder, also das ist ja wirklich, das ist kein Anforderungsprofil, das jetzt bei unserem Verein zählt, dann ist es einfach, und jetzt muss ich dann die positiven Seiten unter Hasenhüttl dann noch wieder heranziehen, dass dieses Ingolstadt-Publikum nach einem Trainer lechzt, der greifbar ist, der gerne mit dem Publikum interagiert, der mit den Leuten redet, der sich auch gerne mal feiern lässt, der aber auch seinen Kopf da mal hinhält, wenn es nicht gut läuft und auch mal Klartext redet. Auch eben, es wurde auch in der Mitgliederversammlung gefordert, dass in den Pressekonferenzen einfach nicht immer nur belangloser Mist geredet wird, sondern dass Klartext geredet wird, wenn es schlecht läuft, Klartext geredet wird, wenn es gut läuft. Und danach lechzen die Leute hier. Und deswegen brauchen wir einfach einen Trainer, der für die Fans anfassbar ist. Es muss ja niemand sein, der jetzt der größte Entertainer ist, der sich komplett feiert, aber zumindest einer, der sich nicht komplett zurückzieht, komplett rausnimmt. Da hatten wir jetzt ein paar, das ist vollkommen okay, es gibt Trainer, die sind so, aber die passen dann einfach irgendwie nicht zu unserem Verein. Und deswegen ist das was für mich ganz weit oben auf dieser Liste steht. Jemand, der authentisch ist, der sich anfassen lässt, der auch mal Klartext redet. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Ja, ich glaube auch, wir sind gerade an so einer ganz, ganz gefährlichen Situation. Wir haben jetzt mal wieder den Trainer geopfert, wie wir in jeder Situation oder in jeder Saison irgendwie dastanden. Aber ich merke es persönlich auch, einerseits bei mir selber, aber auch vor allem mit den Leuten, mit denen ich rede oder was man auch jetzt gestern so ein bisschen auf Twitter lesen konnte. Ich war dann abends noch im Mo, habe mit ein paar Leuten gesprochen. Wir sind, glaube ich, an dem Punkt, an dem sehr viele Leute resignieren. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Ich meine, es wurde sehr viel gepöbelt in den sozialen Netzwerken oder so. Aber ich habe auch, immer wenn ich die Möglichkeit hatte, auch mit irgendwie Leuten vom Verein zu sprechen, oder sei es auch die Presseabteilung gewesen, mit der ich an der einen oder anderen Stelle bestimmt schon mal auch einen Konflikt hatte, immer gesagt, seid doch froh, wenn die Leute sich noch aufregen darüber. Und wenn wir an den Punkt kommen, an dem es den Leuten egal ist, dann haben wir ein Problem. Und da sind wir sehr, sehr kurz davor. Ich kenne nicht wenige Leute in der Kurve, die auch irgendwie, macht es denn noch Sinn, so häufig ins Stadion zu gehen? Ist es noch der Verein, mit dem ich mich mal so sehr identifizieren konnte? Das geht auf sehr vielen Ebenen, glaube ich, den Leuten so. Das ist nicht nur eine gewisse Altersspanne, sondern quer durch. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich in der aktuellen Situation.
Danke, sehe ich genauso. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, dass ich mich in den letzten Wochen öfter mal selber ertappt habe, dass ich das Gefühl hatte bei einer Niederlage, auch bei dem Bochum-Spiel, ja, okay, was soll's, naja, gibt ihn halt noch. Von mir aus lass es 6, lass es 7 sein, lass den Hinterseher noch ein paar machen. Irgendwie hat es mir dann fast Spaß gemacht zu sehen, dass der Hinterseher wieder eins macht. Und auch irgendwie fand ich es sehr interessant zu sehen, es gibt ja oft Spieler, die gegen ihren Ex-Verein treffen und dann eben nicht feiern. Hinterseher hat die 3 Buden schon ganz gut gefeiert. Sagen, aber mir hat das alles nicht so wehgetan. Mir hat doch diese Bochum-Niederlage nicht so wehgetan. Ich dachte aber eigentlich schon lange, oh, jetzt wird es langsam schwierig. Aber ich meine, das ist ja miterlebt. Ich habe in den letzten 10 Minuten in diesem St. Pauli-Spiel dann doch ab und zu mal ein bisschen rumgeschrien und bin dann doch eher nochmal ein bisschen ausgerastet. Und dann habe ich mir gedacht, das Gefühl war eigentlich ganz gut, weil ich in dem Moment gemerkt habe, es greift mich doch an, die Situation. Also ich habe doch Probleme damit, dass gerade meine Mannschaft, mein Verein da unten alles kaputt macht irgendwie. Also dass alles gerade dann niederläuft und ich dachte wochenlang schon irgendwie, okay, irgendwie ist es mir egal, Hauptsache wir, vielleicht schmeißen wir mal einen Trainer raus, vielleicht ist es besser, aber ich habe jetzt in den letzten Minuten unserer tollen Spieler schon wirklich nochmal gemerkt, okay, ich finde es scheiße, wie es läuft und ich habe genug Emotionen noch, um zu schreien, wenn da unten jemand nicht die letzten Meter für meinen Verein läuft. Ja, sehr emotional. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu der momentanen Situation zu sagen? Ich glaube, emotional sind wir sehr weit. Habt ihr sportlich irgendwas zu sagen noch momentan? Oder wollen wir uns einfach mal überraschen lassen, von dem, was jetzt kommt? Also, wie gesagt, wahrscheinlich wird es sogar so aussehen, dass ihr den neuen Trainer schon kennt, wenn ihr die Folge hier hört. Und dann können wir uns eigentlich jetzt nur überraschen lassen. Wir haben einen Kader, der ist so stark, dass wir uns eigentlich objektiv überhaupt keine Gedanken machen müssten, diese Saison. Und ich bin mir sehr stark davon überzeugt, dass das alles wird. Und selbst wenn es ihr nicht sagen würdet, es liegt am Trainer und auch nicht, dass es einfach nur Leite liegt, einfach ein frischer Impuls wird wahrscheinlich schon reichen, um im Großteil der Mannschaft wieder so ein bisschen zurück in die Spur zu helfen. Und daran glaube ich jetzt einfach und hoffe es. Seht ihr es ähnlich positiv oder sagt ihr jetzt, okay, ob das wirklich jetzt reicht, so einen Impuls zu haben?
Ich würde es auch gerne so positiv sehen und versuche es ja auch, gerade in dem Podcast immer irgendwie eine positive Note zum Ende zu finden, aber die letzten Spiele haben mir wieder gezeigt, irgendwie, dass viele Spieler, solange das Geld am Ende des Monats irgendwie am Konto ist, nicht den paar Prozentpunkte mehr geben, die es in der Liga halt einfach braucht. Und ich sehe es sogar noch ein bisschen kritischer als du in der Ecke, weil, ja, wir können natürlich auch Fußball spielen, aber das können die anderen halt auch. Und solange dieser Schalter nicht umgekippt wird, dass ich einfach in jedem Zweikampf 110% gebe, kann es auch am Ende sogar Richtung Abstiegskampf gehen. Und du weißt es selber, wie schnell man da drin ist und wie schwer man wieder rauskommt. Das ist, ich würde es gern positiver zu Ende bringen, aber das ist eigentlich so meine Einstellung wird.
Also ich sehe es ähnlich wie ihr, wenn auch nicht, vielleicht nicht ganz so negativ, weil ich glaube immer noch daran, dass eben aus diesem Kader mit diesen Spielern, mit dieser individuellen Klasse in der zweiten Liga was herauszuholen ist und deutlich mehr herauszuholen ist. Aber ich sehe natürlich auch schon ein, zwei kritische Punkte und die gehen für mich vor allem auch immer in die Richtung Einstellung beziehungsweise mannschaftliche Geschlossenheit. Denn der Trainer muss es auch schaffen, dass die Mannschaft die Vorgaben, die er ihnen gibt, auch zu 100% umsetzt und dass diese auch diszipliniert umgesetzt werden. Und das wird auch auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung. Und daran wird man dann vielleicht auch sehen, ob es dann wirklich am Trainer lag oder ob es dann vielleicht auch daran lag, dass die Mannschaft intern ein Problem hat oder intern gruppendynamisch nicht funktioniert. Das wird für mich die spannende Frage sein.
Gut, ich denke, da beschließen wir es. Das eine, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, dass ich an euch alle gerne appellieren möchte, dass wir jetzt unabhängig, welchen Trainer wir haben, unabhängig, was passiert, dass wir jetzt einfach der Mannschaft und den neuen Trainer die Möglichkeit geben, das alles jetzt besser zu machen und dir dabei auch die uneingeschränkte Unterstützung zukommen lassen, jetzt in Spielen Köln. Fahrt bitte alle, wenn ihr es schafft, irgendwie nach Köln und unterstützt die Mannschaft da und dann natürlich auch im nächsten Heimspiel wieder, dass wir einfach die Möglichkeit haben, mit einem positiven Feedback von den Rängen dem neuen Trainer und der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, das Ganze wieder zu richten. Und wenn am Ende der Saison das Ganze wie auch immer ausgehen soll, dann wird abgerechnet und dann kann man darüber reden. Aber jetzt möchte ich einfach bitten, uneingeschränkt hinter dem Verein zu stehen. Und damit möchte ich es eigentlich ganz gern belassen und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.